Bleibt nur stehen, wenn ihr wollt, während wir unsere Häupter beugen zum Wort des Gebets. Teuer himmlischer Vater, wir sind dankbar heute Abend für diese erneute Gelegenheit, hierher zu kommen, um dieses herrliche, wunderbare Evangelium von Jesus Christus darzureichen. Wir danken dir, dass er immer derselbe bleibt, gestern, heute und für immer. Wir danken dir für diese Menschen, die sich versammelt haben hier in dieser Zeit, wo es kaltes Wetter ist, und auch noch mit Erwartungen, große Erwartungen. Sie schauen aus und glauben, dass irgendetwas Außergewöhnliches uns gegeben wird von Gott. Wir kommen mit jener Hoffnung her zu jeder Versammlung. Wir danken dir für die Versammlungen von vorgestern hier im Tabernakel. Wir danken dir auch für die Versammlung von gestern Abend und für die Versammlung von heute im Tabernakel. Wir schauen aus nach dem, was du heute Abend für uns hast. Vater, wir wissen, dass ein jeder, der imstande ist, seine Hände zu bewegen, diese Seite von der Bibel aufschlagen kann, umschlagen kann. Aber es gibt nur einen, der sie lebendig und echt Wirklichkeit machen kann, und das bist du. Vater, wir schauen danach aus, dass du das heute Abend tust. Segen uns in jeder Hinsicht. Unsere Herzen sind so voller Freude, nun wir sehen, dass die Zeit herannaht, dass wir jetzt ihn von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Den wir geliebt haben, für wen wir alle diese Jahre gelebt haben. Viele neue Bekehrten her sind hereingekommen, und wir haben gehört von einer großen Schare, 40 oder 50, die getauft werden in deinem Namen heute Morgen oder am Morgen, also von der Versammlung von gestern Abend. O Gott, bitte gehe weiter, bitten wir, bis das jede vorherbestimmte Same Gottes das Evangelium nicht gesehen hat und in die Herde hineingekommen ist. Wir bitten dich, dass du uns hinter dem Wort heute Abend verbirgst. Mach uns blind für die Dinge der Welt und lass uns Jesus sehen. Möge es eine Erfahrung von dem Berg der Verherrlichung unter uns geben heute Abend, dass wir kein Mensch, niemand mehr sehen als Jesus alleine. Das bitten wir in seinem Namen und zu seiner Herrlichkeit, und eine Bestätigung von seinem Evangelium. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich werde dieses Mikrofon ein bisschen drehen. Oder diese Pult. Nur ein bisschen nach der Seite, wenn es richtig ist, so dass ich beide Seiten sehen kann von der Zuhörerschar. Ich denke, ich kann diese Mikrofone auch ein bisschen herumstellen. Hier, gut, ein Augenblick. Wir grüßen von dieses Hauptauditorium heute Abend unsere Freunde in Arizona, Kalifornien, Texas und durch die ganze Vereinigte Staaten, womit wir telefonisch verbunden sind. Also dieses geht durch das ganze Land, diese Versammlung von heute Abend, durch das Telefon. So wir vertrauen, dass Gott uns segnen wird. Könnt ihr mich dort hinten hören und im Auditorium an der linken Seite? Gut, sie werden jetzt das Telefonsystem nochmal prüfen, ob das richtig wirkt. Ist jedermann glücklich heute Abend? Gut, das ist fein. An dieser Seite? Amen. Ich freue mich, dass ihr alle so bequem sitzt. Und nun, morgen Abend, wenn es mehr Besucher gibt, dann werde ich es auch durch eine Telefonverbindung tun. Also heute Abend ist das auch da. Und ich denke, dass einige von denen werden im Tabernakel sein. Und nun, morgen früh können die Versammlungen nicht im Tabernakel abgehalten werden, weil es gibt einen Gärtner dort, der die Gemeinde schmückt für eine Hochzeit, die am Nachmittag abgehalten wird. Und sie haben eben die Versammlungen am Morgen jetzt verlegt in der Gemeinde von Bruder Rudell, einer von unseren Mitbrüdern, an der Highway Nummer 62. Ist das schon bekannt gemacht worden? Jawohl, das ist bekannt gemacht worden. Und wenn es dann dort zu voll wird, dann werden wir den Rest von denen senden zu einem anderen Prediger, nämlich zu der Gemeinde von Bruder Junior Jackson in Clarksville. Der Grund, dass wir das in der Gemeinde von Bruder Rudell haben, ist, dass er eben hier in der Nähe ist, und wir dachten, dass ihr das dann leichter finden könnt. Wir werden also auf irgendeine Weise schon dafür sorgen. Also seid euch also sicher, dass alle, die getauft werden möchten, auch da sind, dass sie getauft werden. Und ich hoffe, dass es noch ein 100 oder 2 hinzugefügt werden für die Taufe von morgen. Und nun morgen Abend, also ich habe es noch nie geliebt, etwas im Voraus bekannt zu machen, also was ich reden werde. Aber an einem Abend oder an einem Tag, da möchte ich sprechen von dem Thema, wer ist dieser Melchisedek? Weil es ist ein Thema und ich denke, dass wir in der Zeit leben, der Offenbarungen über, was eine Frage gewesen ist durch die Zeitalter hindurch. Also, wer ist dieser Mann? Und ich glaube, dass Gott auch eine Antwort hat, wer er ist. Einige haben gesagt, es ist eine Priesterschaft, einige sagten, es ist ein König, aber es muss, also solange es eine Frage gibt, muss es auch eine Antwort geben auf die Frage, die richtig ist. Es kann eben nicht eine Frage geben, ohne dass auch eine Antwort da ist. Und nun, wir vertrauen, dass Gott uns heute Abend eine Segnung geben wird, aus seinem Worte, wenn wir es lesen. Und ihr hattet, also Billy hat mir gesagt, dass ihr ganz bestimmt eine feine Zusammenarbeit habt mit den Parkwächtern, mit der Polizei und mit allem Möglichen. Haltet das so, das ist sehr, sehr gut. Nun, wir hoffen, die Zeit zu erleben, vielleicht schon in der nahen Zukunft, dass wir vielleicht das Zelt hier in die Stadt bringen können und dann aufstellen können im Baupark, wo wir dann vielleicht mal eine längere Zeit bleiben können, vielleicht für 3 oder 4 Wochen fortwährend dann Erweckungsversammlung. Also hier haben wir kaum die Gelegenheit, einander kennenzulernen. Denn wir haben dann schon wieder auf Wiedersehen zu sagen und wir müssen schon wieder gehen. Aber ich möchte mal herkommen und hier mit einem umfassenden Programm bleiben, dass ihr dann bleiben könnt, so dass ihr nicht braucht, abzureisen nach 1 oder 2 Abende. Aber einfach bleiben könnt und lehren könnt, Tag und Nacht und weiter, vielleicht, dass irgendjemand mal nach Hause gehen muss, um die Hühner zu füttern oder die Kühe zu melken, aber dass er dann in der nächsten Woche wieder zurückkommt, um dann weiter mit der Versammlung mitzumachen. Ich liebe das. So, der Herr möge mit euch sein. Und nun, bevor ich abfahre, vielleicht am Sonntagmorgen oder Sonntagabend oder so irgendetwas in einer von diesen Versammlungen. Also ich weiß, dass ihr alle darauf wartet, die Botschaft zu hören über die Wahrheit über Ehe und Ehescheidung, was einer von den größten Problemen ist des Tages. Und ich, nun genauso gewiss wie ich hier stehe, ich glaube, dass die korrekte Antwort ist im Worte Gottes. Und ich glaube das, also und das ist auch eben, was ich versprochen habe zu tun, und wofür ich zurückkomme. Und nun, ich nehme an, soweit wie ich weiß, möchte ich dann noch eine Versammlung hier haben in Jeffersonville am Ostermorgen. Und wir werden dann also für die Versammlung am Sonnenaufgang und dann Ostersonntag und so, wir werden das noch bekannt machen und versuchen vielleicht wieder das Auditorium zu bekommen, wenn möglich, oder irgendwo anders, am Sonntag, vielleicht kommende Samstag oder Sonntag und wir haben dann wohl wieder mit dem Flugzeug zurückzukommen und wieder mit dem Flugzeug abzufliegen, weil es ist dann nahe an der Zeit. Also ich muss erstmal meinen Kalender durchschauen und einer von meinen, eben mein Reiseplan für Kalifornien. Und dann sofort danach, da muss ich dann nach Afrika fahren oder fliegen. So, haltet euch auf dem Laufenden und betet für mich. Und nun heute Abend möchte ich eure Aufmerksamkeit ziehen auf einem Teil der Schrift oder vom Gottes Wort, was wir finden im 4. Kapitel von Lukas. 4. Kapitel, 16. Vers fangen wir an. Jesus spricht, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Nun, wir möchten daraus eine Schlussfolgerung ziehen über die Dynamik von dem Worte Gottes. Nun, wir können schon alle die Mechanik ausfindig machen. Aber man braucht die Dynamik, um die Sache wirken zu lassen. Wir können schon ausfindig machen, was die Mechanik von einer Maschine, von einem Auto ist. Aber dann braucht man die Dynamik, um die Räder laufen zu lassen, um die Sache wirken zu lassen. Nun, Jesus war zurückgekehrt nach Nazareth, wo er auch erzogen, wo er groß geworden war. Und weiter in der Schrift hier finden wir, dass sie sagten, wir hörten, dass du das und das in Kapernaum getan hast. Nun, lasset uns sehen, dass du das auch in deinem eigenen Lande hier tust. Und Jesus sagte dann, das ist Lukas 4, Vers 24, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Und natürlich, das ist eben dort, wo du groß geworden bist und wo die Menschen dich kennen. Und er hatte von Anfang an schon einen schlechten Namen, indem er eben geboren wurde ohne irdischen Vater. Sie nannte ihn ein uneheliches Kind und auch, dass Maria also schwanger war, bevor sie offiziell mit Josef verheiratet war. Aber das ist nicht so, wir wissen, dass das nicht so ist. Der Grund, dass mein Auge fiel auf diese Schrift, war, weil irgendetwas geschah, noch nicht so lange her, in Phoenix, Arizona. Es war der letzte Tag von der Versammlung und ich sollte sprechen auf der internationalen Konferenz von der christlichen Geschäftsleute. Und in diesem Konferenz gab es einen Besucher unter uns, das war ein katholischer Bischof und er war von der chaldäischen Ritus, von der apostolische katholische Kirche, also der hochwürden Referent John S. Wesley, OSD. Er ist Erzbischof von der Metropolitan Vereinigte Staaten in der katholischen Kirche und so war sein Anrede und auch sein Amtsbezeichnung. Und er war ein Besucher bei den christlichen Geschäftsleuten. Und ich sah ihn schon einen Tag vorher, als ich da sprach am Samstagabend, glaube ich war es, am Samstagmorgen, am Frühstück. Und ich sprach und er hielt mich im Auge und ich dachte, also dieser Mann ist ganz bestimmt uneinig mit allem, was ich sage. Und wisst ihr, also ich konnte es ihm direkt ansehen. Er hielt dann wieder seinen Kopf runter und dann wieder seinen Kopf herauf, aber ich wusste nicht, was nun genau in ihm umging. So am Sonntagnachmittag, als ich dann aufstand, um zu sprechen, da hatte ich als Text Geburtswehe, wo Jesus da spricht davon, dass eine Frau in Geburtswehe ist durch ein Kind und dass sie in Wehe liegt. Und so sprach ich auch von Geburtswehen als Thema und sprach davon, dass die Welt jetzt in Geburtswehe liegt. Also, dass das Alte hinweggetan wird, so dass das Neue geboren werden kann. Das ist genauso wie ein Same erst verfaulen muss, auf das neues Leben hervorkommen kann. Und wie die Schmerzen, die Geburtsschmerzen die Welt im Ersten Weltkrieg getroffen haben. Sie hatte einen furchtbaren Schmerz, weil sie hatte Giftgas und so weiter, womit sie schon fast die Welt vernichten konnte. Und im Zweiten Weltkrieg, da ist noch ein anderer schwerer Schmerz gekommen, hat sie getroffen. Und sie hatte diese Bezirksbomben und auch eine Atombombe. Und sie kann nicht noch mehr, noch einen Entbindungsschmerz ertragen. Mit diesen Raketen und diesen Dingen heutzutage. Noch ein Krieg wird sie in den Weltraum hinauswerfen. Denn sie wird jetzt entbunden werden und es wird eine neue Erde geben. Die Bibel hat gesagt, dass das so geschehen wird. Unter der Botschaft von jedem Prophet hat Israel Geburtswehe bekommen. Weil diese Propheten kamen auf der Bildfläche oder erschienen, nachdem die Theologen und Geistliche die Gemeinde ganz und gar in Organisationsform hatten. Und wenn dann jener Prophet erschien mit dem So spricht der Herr, dann erschütterte es jene Gemeinde und sie hatte ein Geburtswehe. Zum Schluss hatte sie so lange Geburtswehe, bis dass sie befreit wurde von einem Sohn des Evangeliums, das war das Wort selbst, was Fleisch gemacht wurde. So, die Gemeinde ist richtig in Geburtswehe heute Abend, um entbunden zu werden von einem Sohn, der Sohn Gottes, der wiederkommt. All unsere Theologen, all unsere Systeme, alle unsere Denominationen sind direkt unter uns weggefault. So, wir sind in Geburtswehe und eine Botschaft von Gott wirft die Gemeinde immer in schwerere Wehen, in schwerere Schmerzen. Aber nach einer Zeit wird sie dann entbunden werde von einer Braut, die Jesus Christus hervorbringen wird zu seiner Braut. Und dann, ich dachte also, dieser Mann ist vollständig uneinig mit mir, als ich da aufstand, um diese Botschaft zu sprechen. So, ich schlug meine Bibel auf, um eine Seite zu finden, und meine Frau hatte mir gerade eine neue Bibel zu Weihnachten geschenkt. Meine alte Bibel war ungefähr 15 Jahre alt, und das Ding war einfach also aus dem Leim. Die Seite also jedes Mal, wenn ich es öffnete, da flogen sie heraus, aber ich wusste eben, wo jede Schriftstelle zu finden war. So, ich studierte viel in jener Bibel. Und ich nahm dann einfach diese neue mit, weil der andere sah eben zu zerlumpt aus, um in der Gemeinde mitzunehmen. Und als ich dann anfing, um Johannes aufzuschlagen, wo die Schriftstelle geschrieben steht, dann fing ich an zu lesen im 16. Kapitel, und der Vers, wonach ich Ausschau hielt, war nicht dort. So, ich dachte, das ist ja merkwürdig. Ich schlug wieder zurück, aber es war da auch nicht, und Bruder Jack Moore von Schriftwort Louisiana, ein Freund von mir, ein Busenfreund, er saß dort, und ich sagte, Bruder Jack, steht das nicht in Johannes 16 geschrieben? Er sagte, jawohl. Und dieser katholische Priester stand auf von seinem Sitz unter all diese 100 Geistliche, die auf dem Podium saßen, kam her zu mir ganz nah mit all seinen Kleider und Gewänder und Kreuz und so weiter. Und er kam ganz nahe zu mir und sagte, mein Sohn, sei unerschütterlich. Gott ist im Begriff, was zu unternehmen, was zu tun. Ich dachte, und das muss mir ein katholischer Bischof sagen, er sagte, lies hier aus meiner Bibel, aus meinem Buch. Und ich las dann die Schriftstelle aus seinem Buch und ich nahm meinen Text und ging dann weiter und brachte diese Predigt. Nachher, als ich zu Ende war, dann stand auf, nachdem ich weg war und sagte, nun, es gibt nur noch ein Ding, was zu geschehen hat oder was geschehen soll. Also nach diesem hat entweder die Gemeinde aus diesem Durcheinander zu gehen, wo sie drin ist, oder wir haben aus diesem Durcheinander zu gehen, wo die Gemeinde drin ist. Also das eine oder das andere. Und als ich dann nach Hause fuhr, nach Tucson an dem Abend, da riefen die Kinder um ein Butterbrot und ich hielt dann an irgendeine Imbisshalle, um ein Butterbrot zu holen. Und meine Frau sagte, Bill, ich war noch nie in meinem Leben so nervös, als du da standst und da herumfummeltest an dieser Bibel. Sie sagte, hat dich das nicht nervös gemacht? Ich sage, nein. Ich sagte, ich wusste, es ist da irgendwo. Sie habe einfach die Seite nicht drin gehabt, das muss ein Fehldruck gewesen sein. Und sie sagte, ja, und dann noch zu denken, dass ich dir die Bibel besorgt habe, also es schien mir, als ob jedes Auge mich anschaute. Und ich sagte, ja, du konntest ja auch nichts dafür. Das ist eben ein Fehldruck in der Bibel. Ich sagte, sie habe einfach diese Seite nicht drin gehabt. Gut, ich ging dann hin und schaute es nochmal nach. Und so perfekt, wie es nur sein kann, aber das 16. Kapitel, also das Teil, das ist ungefähr auf einer Höhe von 3 Inchen, also ungefähr 7,5 Zentimeter von unten angesehen. Und im 17. Kapitel, auf der anderen Seite, gibt es das genauso. Und weil es eine neue Bibel war, war diese Seite perfekt aneinander geklebt. Und ich las also aus dem 17. Kapitel statt aus dem 16. Gut, ich sagte, ist schon richtig, es hat alles seinen Grund. Und so deutlich, wie du jede andere Stimme hören kannst, hörte ich dann eine Stimme zu mir kommen, der sagte, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit, und der Priester gab ihm die Schrift zu lesen, und er las Jesaja 61. Und als er dann die Schrift gelesen hatte, setzte er sich hin und gab die Bibel an den Priester zurück, gab das Buch an den Priester zurück und setzte sich. Und alle Augen von der Versammlung waren auf ihn gerichtet und teure Worte gingen von seinem Munde hervor. Und er sagte, heute ist diese Schrift erfüllt. Heute ist diese Schrift erfüllt. Wie genau ist die Schrift? Wenn ihr dieses Mal beachten möchtet, in Jesaja 61, Vers 1 bis 2, das war eben die Stelle, wo unser Herr von las, Jesaja 61, Vers 1 bis 2, Aber in der Mitte von dem zweiten Vers von Jesaja 61 hielt er an, wo es geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, um das angenehme Jahr zu predigen. Dann hielt er an. Warum? Das andere Teil, um Gericht zu bringen. Das gehört nicht, das bezieht sich nicht auf seinem ersten Kommen, aber auf seinem zweiten Kommen. Siehst du, das bezieht sich hier nicht, das gehört doch nicht. Wie die Schrift auch nie einen Fehler macht, sie ist immer perfekt. Jesus hielt genau dort an, wo die Schrift auch anhielt. Weil das war ganz genau das, was zu bestätigen war in seinem Tage. Nun, und dieses erste Kommen unterbricht seinen Satz. Das zweite Kommen, da wird er Gericht bringen auf diese Erde. Aber nicht da. Er sollte das angenehme Jahr des Herrn predigen. Beachte, der Messias stand auf dem Podium, um sich selbst zu identifizieren mit dem Wort der Verheißung für sein Zeitalter. Wie merkwürdig, dass der Messias da steht vor der Gemeinde. Und schau doch diese teure Wort an, wenn er hier sagt, um das angenehme Jahr zu predigen. Das angenehme Jahr, nun wir wissen alle als Bibelleser, was das Jubiläumsjahr war oder ist. Wenn alle Sklaven und Gefangene, als sie war zum Gefangenen geworden oder genommen und sie musste einen Sohn abgeben, um eine Schuld zu zahlen oder eine Tochter, um eine Schuld zu zahlen und die waren dann eine Knechtschaft. Und nun, es tat überhaupt nicht dazu, es war nicht wichtig, wie lange sie in dieser Knechtschaft waren oder wie lange sie noch in dieser Knechtschaft sein sollte. Wenn ein Jubiläumsjahr kam, wenn die Posaune ertönte, konnte jedermann frei ausgehen, wenn er wünschte, frei zu sein. Dann war er frei, dann war er kein Sklave mehr. Aber wenn er den Wunsch hat, Sklav zu bleiben, also dann musstest du zu dem Tempel geführt werden und an der Tempelpfosten stehen und da nahm sie dann einen Pfriemen und durchbohrte dein Ohr. Und dann musstest du als Sklave dein Meister den Rest deiner Tage dienen. Was ein perfektes Beispiel ist das von dem Evangelium von Jesus Christus. Wenn es gepredigt wird, das angenehme Jahr, die angenehme Zeit, die Zeit des Jubiläums, dann jedermann, also es tut nicht zur Sache, wer du bist, von welcher Hautfarbe oder von welcher Denomination, wo du zugehörst, oder wie tief du in die Sünde gekommen bist oder was verkehrt mit dir ist, du kannst frei ausgehen, wenn du das Tönen hörst von der Evangeliumsposaune, von Gottes Evangeliumsposaune. Du bist frei. Aber wenn du deine Rücke diese Botschaft zukehrst und es weigerst, es ablehnst, diese Botschaft zu hören, pass auf, da wurde dein Ohr durchbohrt mit einem Pfriemen. Das will so viel sagen, das heißt so viel, dass du die Linie zwischen Gnade und Gericht überschritten hast. Und du wirst niemals das Evangelium wieder hören. Du wirst niemals weiterkommen. Du musst Sklave von deinem System sein für den Rest von deinen Tagen, wenn du es ablehnst, das angenehme Ja zu hören. Nun, das andere Teil davon, wie ich schon sagte, das braucht nicht beantwortet zu werden, weil dieses Kommen von dem Messias, eine Zeit jetzt, ist, wenn er Gericht bringen wird. Wirklich übersetzt. Und nun, wie konnte diese Menschen es verfehlen, es je verfehlen zu sehen, wer er war? Also, wie konnte ihnen das entgehen? Wie konnte das sein, wenn es doch so klar, deutlich gemacht und bekannt gemacht wurde und gezeigt? Also, wie konnte es ihnen je entgehen zu sehen, unterbricht sein Satz, welch ein Wort. Denkt doch da mal über nach. Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Wer hat es gesagt? Gott selbst. Also, wer ist der Ausleger von seinem eigenen Wort? Heute ist diese Schrift erfüllt. Der Messias selbst, der stand dort in der Gegenwart von der Gemeinde und las aus dem Wort der Bibel, was sich auf ihn selbst bezog und sagte, heute ist diese Schrift erfüllt und sie haben es verfehlt, dieses zu sehen. Was für eine Tragödie, dass dieses geschehen sollte, aber es ist geschehen. Und es geschah oft. Ja, wie kann dieses geschehen? Natürlich, genauso wie es in anderen Zeiten geschah, indem man die Auslegung des Wortes eines Menschen glaubt. Das ist, was es verursacht hat. Diese Gläubigen in jenen Tagen, die sogenannte Gläubige, nahmen die Auslegung von dem, was der Priester gesagt hat von der Schrift. Und deshalb, dass Jesus nicht zu irgendeiner von ihrer Reihe oder Societäten, Vereine gehörte, war er exkommuniziert von ihrer Gemeinschaft. Und deshalb konnte sie sich auch nicht mit ihm identifizieren, weil er war anders als sie. Die Person von Jesus Christus war so einzigartig, dass keiner es hätte verfehlen sollen zu sehen, dass das der Sohn Gottes war. Weil er war die perfekte Ausweis, die perfekte Identifikation von der Schrift, die von ihm geschrieben worden war. Also, die Art und Weise, woran ein Christ eben erkannt wird, nämlich wenn sein Leben gerade die Dinge ausweist, zutage fordert, die ein Christ eben tun sollte. Ja, und wie konnte er dann dastehen und sagen, heute ist die Schrift direkt vor eure Augen erfüllt. Wie außergewöhnlich und wie klar, und doch die Menschen haben es verkehrt verstanden. Warum? Es ist eben, weil sie die Auslegen von irgendeinem Priester genommen habe oder geglaubt habe und darauf gehört habe. Und die Schrift hat eine mehrfache Bedeutung und also eine mehrfache Offenbarung. Denn wenn wir zum Beispiel sagen in der Bibel, da heißt es, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jesus bezieht sich darauf oder es bezieht sich auf Jesus. Und schlage nun mal in eure Verweistexte nach, da findet ihr raus, dass dieses auch auf Jakob sich bezieht, die gleiche Schriftstelle. Jesus war eben sein größerer Sohn. Jakob war sein Sohn, den er aus Ägypten rief. Und was die Schofield-Verweistexte und andere Verweistexten auch zugeben oder erwähnen. Weil das ist eben die Schrift, die sich darauf bezieht. So, da ist auch eine doppelte Antwort. Also, es ist eine Antwort darauf, dass Jakob aus Ägypten gerufen wurde und auch, dass Jesus rausgerufen wurde. Und so ist es auch heute. Es ist, weil wir in solch ein Durcheinander sind, wo wir heute drinnen sind, dass die Menschen es einfach verfehlen, die Wahrheit Gottes zu sehen. Es ist, weil es eben zu viele menschengemachte Auslegungen von dem Wort Gottes gibt. Aber Gott braucht nicht irgendjemand, der sein Wort auslegt. Er ist selbst der Ausleger. Gott sagte am Anfang, da sei Licht und da war Licht, da braucht man gar keine Auslegung. Eine Jungfrau wird empfangen, das hat sie auch. Und das braucht keine Auslegung. Gottes Auslegung von seinem Wort ist, wenn er das Wort bestätigt und beweist, dass es so ist. Das ist seine Auslegung, also indem er es geschehen lässt. Und das ist auch, was Gottes Auslegung ist, wenn er sein Wort geschehen lässt, dann legt er es dir aus. Das ist genauso, als ob es, wenn es nie Licht gegeben hat, dass er sagt, lass da Licht sein. Und da war Licht. Und da braucht niemand, da eine Auslegung dazu zu geben. Aber wir haben eben menschengemachte Systeme dazwischen gemischt. Und wenn du das tust, dann kommst du von der Linie weg. Das ist immer schon so gewesen. Ich muss immer daran denken, wie treffend dieses gewesen sein muss. Denk mal darüber nach, der Messias. Warum haben sie es verfehlt, ihn zu sehen? Weil ihre eigenen Führer, die hätten ihn kennen sollen. Also die waren ja in der Schrift bewandert und die hätten Verständnis für die Schrift haben sollen, aber sie haben diesen Mann herabgesetzt und gesagt, das ist doch schon von Anfang an ein uneheliches Kind. Also das wollen wir nicht glauben. Ja, Jahre später, da haben sie das wieder nicht mehr geglaubt. Da haben sie gerade für jene Sache, sind sie gestorben, dass er ein jungfräulich geborener Sohn war. Und es wird eines Tages geschehen, dass Menschen in kommende Zeiten, die kommen werden, wenn es sowas noch gibt, dass gerade die Dinge, die wir heute Jehova tun sehen, sie werden sterben für diese Dinge, wo wir heute von reden. Und das wird geschehen, oder du wirst erleben, dass wenn das Mahlzeichen des Tieres herkommt, dann wird es dir nicht mehr erlaubt werden, das Evangelium so zu predigen. Wenn die große Vereinigung der Gemeinden vor sich geht, was jetzt an der Reihe ist für die Weltgemeinde, dann hast du dein Zeugnis zu besiegeln mit deinem eigenen Leben für dieses. Du musst es jetzt glauben. Wenn diese oder wenn jene Priester, die ihn verurteilt haben, aufstehen könnten, dann würde sie ihn jetzt nicht verurteilen. Aber du sagst, wenn ich da gewesen wäre, dann würde ich das und das getan haben. Gut, das war nicht dein Zeitalter, aber jetzt ist dein Zeitalter. Jetzt ist die Zeit. Du sagst, gut, wenn er hier wäre, ja, die Bibel sagt, er ist derselbe gestern und heute und für immer. Derselbe. So, er ist hier. Aber er ist hier, unterbricht den Satz, so wie die Welt jetzt zivilisiert geworden ist und größer geworden ist und mehr gebildet ist, aber er ist hier in Geistform, was sie nicht töten können, noch umbringen können. Er starb einmal und er kann nicht wieder sterben. Und er musste Fleisch werden, auf das Gott getötet werden konnte, im Fleisch für die Sünde. Aber diesmal kann er nie sterben, es ist der Heilige Geist. Allein schon daran zu denken, dass sie Dinge gegen ihn hatte. Und noch eine andere Sache, auch dass er keiner von ihrer Reihe beitreten wollte. Und dann seht ihr, dass das auch ihn zu einer schlechten Person machte. Er wollte ihre Organisation nicht beitreten, wollte ihre Priesterschaft nicht beitreten, wollte überhaupt nichts damit zu tun haben. Und dann noch außerdem versuchte er, das zu zerreißen, was sie aufgebaut hatten. Er ging in den Tempel hinein und wir nennen ihn ein sanftmütiger Mann, Mensch. Er war es auch, aber viele Male verstehen wir verkehrt, was Sanftmut ist. Er war auch ein Mensch des Mitleids, aber doch unterlassen wir es zu begreifen, was Mitleid ist. Also Mitleid ist kein menschliches Mitgefühl oder Sympathie, aber Mitleid ist dem Wille Gottes zu tun. Also er ging durch diese Halle von Bethesda, ging durch das Tor und da lagen die Menschen, Menge lagen dort. Menge, das ist also nicht eine bestimmte Zahl. Aber es lagen Menge Leute, Lahme, Blinde, Krüppel, Dürren und er hatte immer Mitleid mit den Menschen. Und er ging zu einer Person, die nicht lahm war und auch nicht blind oder Krüppel oder Dürr. Vielleicht hatte er Prostata-Geschichte. Vielleicht hatte er irgendeine Schwachheit, die einfach hinausgeschoben worden ist. Er war da schon 38 Jahre und es machte ihm nicht so sehr zu schaffen, noch brachte es ihm um. Er lagte einfach auf einer Matratze. Und er sagte zu ihm, möchtest du gesund werden? Und der Mann sagte, ich habe niemand, der mich ins Wasser bringt. Und wenn ich dann hinkomme, dann ist schon jemand vor mir. Siehst du, er konnte gehen und er konnte sehen, er konnte auch rumgehen, aber er war nur schwach. Und Jesus sagte ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Nun, Jesus wurde zur Rede gestellt in Bezug auf diese Dinge. Erinnert ihr euch noch die Schrift, wo es heißt, unterbricht den Satz, nun kein Wunder, wenn er heute Abend nach Jeffersonville kommen würde und genauso handeln würde, dann würde sie auch von ihm reden. Aber bedenke, er kam um ein Ding zu tun, das war der Wille Gottes. Nun, und das finden wir auch in Johannes 5, Vers 19, da wirst du die Antwort finden. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich tun, aber was er den Vater tun sieht. Und das tut der Sohn. Nun, sie hätten wissen sollen, dass das genau die Bestätigung war von der Weissagung von Moses, denn der Herr, euer Gott, wird ein Prophet aufstehen lassen, wie ich bin. Und beachte, als er dann diesen Mann sah, da sagte er, also Jesus wusste schon, dass er in diesem Zustand schon viele Jahre war. Und er war eben Prophet und er sah, dass der Mann in diesem Zustand war und ging dorthin und wartete, machte seinen Weg durch diese Menschen und machte sich eben durch die alle hindurch, bis dass er diesen bestimmten Mann fand. Er ging an alle Krüppeln und Lahme und Blinden und Dürre vorüber und doch ein Mann voll Mitleid, aber Mitleid ist der Wille Gottes tun. Und nun, wir wissen von ihm, dass er sich also nicht mit ihnen vereinigen wollte. Er wollte nichts zu tun haben mit ihrer Reihe. Und so war er ein Ausgestoßener. Und er wollte nicht einer von diesen. Außerdem ging er eines Tages in den Tempel hinein Ein Mensch ging dort hinein und fand das Haus Gottes so verdorben ungefähr, wie es heutzutage ist. Sie kauften, verkauften, wechselten Geld und er drehte diese Geldtische um und knotete sich eine Peitsche und schlug diese Geldwechsel heraus und schaute sie zornig an und sagte, es steht geschrieben, Halleluja. Das Haus meines Vaters ist ein Haus des Gebets und ihr habt da ein Räuberhöhle ausgemacht. Und ihr mit eurer Traditionen, ihr habt die Gebote Gottes außer Wirkung gestellt. Oh, wie konnte so eine Gesellschaft je in ihn glauben? Nein, mein Herr, sie habe sich so sehr wie ein Schwein gewälzt in diese Kot von diesen Vereinen und diesen Schmutz des Tages, bis dass sie so kirchlich vereist waren, dass sie überhaupt nicht mehr das Vibrieren von der Kraft des allmächtigen Gottes führen konnte. Kein Wunder, dass diese kleine Frau sein Kleid anrühren konnte und geheilt wurde, aber ein betrunkener Soldat spie ins Gesicht und fühlte und sah überhaupt keine Kraft. Es hängt doch davon ab, es hängt nur davon ab, wie du an der Sache herangehst. Es hängt davon ab, wonach du Ausschau hältst. Und wenn du zu der Gemeinde gehst oder zu einer Gemeinde gehst, es hängt davon ab, wonach du Ausschau hältst. Und nun, wir sehen ihn dort stehen. Zweifellos waren die Leute schon gewarnt für ihn. Gewarnt, also der Priester hatte die Menschen schon gewarnt. Nun, er kommt hier am nächsten Sabbat und wenn er dann kommt, hört nicht auf ihn. Also es kann sein, dass er euch, dass er dorthin geht und euch hinsetzt, aber keine Aufmerksamkeit schenke auf der, an dem, was er sagt, weil er gehört nicht zu unserer Gruppe. Er ist ein Ausgestoßen, hat auch keine Mitgliedskarte, hat sogar keine Organisationspapiere, also er hat überhaupt nichts dementsprechendes. Und was ist er? Nur ein missratener Junge, der da unten geboren wurde, unehelich, in das Haus von einem Zimmermann und seine Mutter hatte ihn schon empfangen, bevor sie verheiratet waren. Und nun versuchte sie, das zuzudecken mit irgendeiner übernatürlichen Sache. Wir wissen doch, dass wenn der Messias kommt, dann wird er von den himmlischen Gängen herabkommen und dann zu unserem Hohepriester gehen und sagen, hier bin ich, Kaiphas. Aber wir finden dann auch heraus, dass es eben nicht so getan hat, weil es steht nicht in Worte geschrieben, dass es so sein sollte. Das war wieder menschengemachte Traditionen, was diesen dann veranlasst hat, das zu glauben. Und das Wort sagte, dass er genauso kommen würde, wie er kam. Und da stand er und las das Wort und sagt ihnen, heute ist die Schrift vor euren Augen erfüllt und doch verfehlen sie es, ihn zu sehen oder ihn zu erkennen, wie sie es in alle anderen Zeitalter verfehlt haben. Noah hätte das Gleiche sagen können an dem Tag, als er in die Arche hineinging. Und die Tür geschlossen wurde. Also Noah hätte das Fenster aufmachen können, da oben in der Arche, hätte rausschauen können auf die Zuhörerschar, bedenke, Gott hat diese Tür geschlossen, und hätte sagen können, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Aber dann war es zu spät für sie. Er hatte 120 Jahre versucht, sie in das Boot zu bringen, das er gebaut hatte, und sagte ihnen, dass die Schrift sagte, so spricht der Herr, es wird regnen, aber sie haben eben zu lange gewartet. Also Noah hätte ganz leicht auch sagen können, heute, an diesem Tag, ist die Schrift erfüllt. Moses also hätte an dem Tag, als die Feuersäule herabkam auf den Berg Sinai und Zeugnis gab zu seinem Zeugnis, hätte er auch sagen können, heute ist die Schrift erfüllt. Wisst ihr, Moses war ein Mensch von Gott gerufen, ein Prophet. Und indem er gerufen war als Prophet, musste er eine übernatürliche Erfahrung haben, um Prophet zu sein. Er musste Gott begegnen von Angesicht zu Angesicht und mit ihm reden. Und noch was, er sagte, musste geschehen oder sonst würde kein Mensch ihm glauben. So, niemand hat das Recht, sich selbst so zu nennen, es sei denn, dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet hat, tief in irgendeiner Wüste, wo er Gott selbst begegnet hat. Und alle Atheisten der Welt können das nicht von ihm weg auslegen. Er ist eben da gewesen, er wusste, dass es geschah. Jeder Christ sollte solch eine Erfahrung haben, bevor sie etwas sagen solle über Christ sein, nämlich deine eigene Erfahrung. Ich redete vor einiger Zeit oder
vor kurzem zu meinem Neffen, einem kleinen katholischen Jungen, und er sagte, Onkel Bill, ich bin hin und her gerannt, überall hin, um zu versuchen, etwas zu finden. Abend für Abend, bevor die Versammlung anfing, da weint er und nachts träumt er Träume, dass er reinkommt und zum Altar rennt, wo gepredigt wird, und dass er bekennt, dass er verkehrt gewesen ist. Ich sage, Melvin, es tut nicht zur Sache, wo du versuchst hinzugehen, wie viele Gemeinden du beitrittst, wie oft du sagst, Maria, wer sei gegrüßt, oder wie viele Segnungen von Menschen du bekommen kannst. Du musst einfach wiedergeboren werden von dem Geiste Gottes. Und das ist das Einzige, was das Herz des Menschen befriedigt. Ich weiß, sie haben einen Ersatz dafür heute, für das Wiedergeborensein. Sie schütteln Prediger die Hand und er schreibt ihr Namen in einem Buch, aber Freunde, das ist ein Dogma. Und das ist auch keine biblische Wahrheit. Wenn es das sein würde, dann würde es heißen, Apostelgeschichte, 2. Kapitel, wenn und auf den Tag des Pfingsten angebrochen war, dann kam der Prediger heraus und schüttelte die Hände von den Menschen. Aber es heißt da, auf den Pfingsttag angebrochen war, das ist also die Einsetzung von der Gemeinde, da kam ein Brausen vom Himmel, ein Schall vom Himmel wie ein Brausen eines mächtigen Windes und füllte das ganze Haus, wo sie saßen. So, der Heilige Geist kam das erste Mal so und so kommt er dann immer seit der Zeit. Gott ändert sich nicht. Nun, es hat die Leute straucheln lassen. Sie sagen, das war für einen anderen Tag. Gut, aber es ist derselbe gestern, heute und für immer. Jedes Mal, dass die Gemeinde auch je den Heiligen Geist empfängt, empfängt sie ihn immer so, wie es auf dem ersten, beim ersten Mal geschah, nach dem gleichen Rezept, Apostelgeschichte 2, Vers 38, hat sich nie geändert und wird sich nicht ändern. Das ist genau wie das Rezept gegen eine Krankheit von einem Arzt. Er schreibt dir das Rezept aus gegen diese Krankheit, das tut der Arzt, und dann bringst du es zu irgendeinem Quacksalber oder zu einem Apotheker und er tut so viel von dem Gegengift drin und wenn es zu schwach ist, dann wird es dir nichts Gutes bewirken. Wenn er aber zu viel Gift drin tut, dann bringt es dich um. So, es muss alles so sein, wie der Arzt es vorgeschrieben hat. Und das Rezept des Arztes, wie man den Heiligen Geist empfängt, ist uns durch Dr. Simon Petrus gegeben worden am Pfingsttag. Und er gab folgendes Rezept. Bekehret euch an jeder von euch und seid getauft im Namen Jesu Christi für die Vergebung eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn das Rezept ist für alle, die noch weit weg sind und sogar für so viele, wie der Herr unser Gott hinzurufen wird. Das ist das ewige Rezept. Also Moses hatte folgende Erfahrung, hatte diese Erfahrung gemacht. Er ging hinab in das Land und fing an, den Menschen zu sagen, ich habe die Feuersäule begegnet. Ich war im brennenden Busch und er sagte mir, euch zu sagen, dass ich bin, der ich bin, geh hin, ich werde mit dir sein, nimm den Stab in deine Hand und halt diesen Stab über Ägypten und was du bittest, das wird geschehen werden. Gut, wahrscheinlich hat irgendein Priester gesagt, Unsinn. Aber als sie dann sahen, dass es Tatsache war, dann konnten sie nicht länger zurückhalten. Sie wussten, dass er von Gott gesandt worden war. Dann, wenn Moses, als Moses sagte, was er sah, und dazu Zeugnis ablegte, dass es die Wahrheit ist, dann ist Gott verpflichtet, wenn das die Wahrheit ist, um zu beweisen, zu identifizieren und bestätigen, dass das Wort des Menschen die Wahrheit ist, und das ist die Wahrheit. Als Jesus Christus da stand und an dem Tag las, heute ist das Wort der Schrift vor euch erfüllt, dann ist Gott verpflichtet, dieses Wort geschehen zu lassen. Und wir stehen heute Abend hier und sagen, dass Jesus Christus dasselbe ist, gestern, heute und für immer. So ist Gott verpflichtet zu beweisen, dass das so ist, weil es ist sein Wort. Und nun, was bewirkt das? Es bringt Glauben und lässt ihn glauben. Es bringt Glauben und lässt sein Wort glauben, dass es die Wahrheit ist. Nun beachte, was geschah, als Moses die Kinder rausführte und alle, die ihm nachfolgten. Die, die ihm nicht nachfolgten, blieben in Ägypten. Aber die, die Moses nachfolgten, als sie dann rauskamen aus dem Roten Meer und in die Wüste kamen, Da kam Gott herab auf den Berg Sinai, und die Feuersäule setzte den ganzen Berg in Flammen, und eine Stimme sprach daraus, und Gott gab die 10 Gebote. Moses hätte da vor dem Volke treten können und sagen, heute ist die Schrift, die ich euch gesagt habe, als ein Prophet, erfüllt. Heute. Ich habe euch ja gesagt, dass Gott mich da begegnet hat im brennenden Busch und in einer Feuersäule, und er sagte dies alles, dass dieses ein Zeichen sein wird. Du bringst das Volk hier direkt wieder an diese Stelle zurück. Und da ist Gott in der gleichen Feuersäule, wie ich euch gesagt habe, dass er drin war. Er hing dort drüben auf dem Berge. Heute ist diese Weissagung erfüllt. Hier ist er, um zu bestätigen, dass die Dinge, die ich gesagt habe, die Wahrheit sind. Gott gebe uns mehr von solchen Menschen, die ehrlich sind und aufrichtig und die Wahrheit sage, dass Gott, der Allmächtige, sein Wort bestätigen kann, dass es noch immer die Wahrheit ist. Er bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Und warum würde er es nicht tun? Er hat es verheißen zu tun. Nun, Josua mag das Gleiche gesagt haben an dem Tag, als er zurückkehrt zu Kades Barnea, wohin sie damals gereist waren in die Wüste. Aber sie haben es angezweifelt, ob das Land solch ein Land war, wie Gott gesagt hat, dass es sein würde. Aber Gott sagt ihnen, dass es ein gutes Land war und dass es überfließend ist von Milch und Honig. Und Josua und Kaleb waren die einzigen zwei, die es glauben wollten, aus den 10 anderen, die übrig waren. Und als sie dann zurückkamen, da hatten sie den Beweis. Sie hatten eine Traube, die so groß war, dass 2 starke Männer sie nur tragen konnten. Josua und Kaleb hätten da direkt vor den Menschen stehen können und sagen, heute ist diese Schrift erfüllt. Hier ist der Beweis, dass es ein gutes Land ist. Gewiss, warum? Ja, da gibt es einen Beweis, dass es ein gutes Land ist. Denn wo wird ihr je solche Sachen in Ägypten bekommen? Da gibt es nicht so etwas. Aber heute ist diese Schrift erfüllt. Er hätte also das Gleiche sagen können, als er weissagte, dass die Mauern von Jericho umfallen würde, nachdem sie 7-mal herumgegangen waren, 7 Tage, 7-mal am Tag. Und als sie dann zum letzten Mal herummarschierte, da fielen die Mauern um. Josua hätte da aufstehen können und sagen, also der Chefkapitän von der Heerschar des Herrn hat mir ja Woche vorher schon gesagt, dass dieses geschehen wird, und heute ist diese Schrift erfüllt. Und da lagen diese Mauern flach auf die Erde. Komm her, sagt er, lasset uns diese Stadt einnehmen, sie gehört uns. Heute ist diese Schrift erfüllt. Wie wunderbar. Männer Gottes haben sich eingesetzt, standen für Dinge, die richtig waren. Israel stand am Fluss, als es im Begriff war, das Land einzunehmen, um hinüberzugehen. Und wie sollte sie das überhaupt tun? Es war der Monat April und die Fluten kamen herab. Weil es war Schneeschmelze da oben in Judäa. Oh, was für ein armseliger General schien das zu sein, dass Gott sein Volk gerade da durchführte im Monat April, worin der Jordan höher ist als je zuvor. So dann und wann, also ich sollte vielleicht hier, wenn ich doch noch ein bisschen Zeit habe, einen Augenblick anhalten für einen kleinen Tipp. So dann und wann magst du da sitzen mit Krebs. Oder du sitzt da mit irgendeiner anderen Krankheit und du denkst nun, warum, ich als Christ, warum sollte ich nun so sein? Warum muss ich hier sitzen auf diese Art und Weise, wenn ich doch ein Christ bin? Aber so dann und wann lässt Gott die Dinge so dunkel um uns herum werden oder irgendwo anders, dass du einfach nicht aufsehen kannst. Und dann kommt er und bereitet dir einen Weg hindurch, dass du sagen mögest, heute ist diese Schrift erfüllt, die er verheißen hat zu tun. Er ließ auch Daniel mit seinen Freunden in diesen heißen Ofen hineingehen. Und sie sagten, unser Gott ist imstande, uns von diesem feurigen Ofen zu befreien. Aber wie es auch sei, wir werden unsere Knie nicht beugen vor deinem Bilde. Und als sie dann rauskamen, ohne Brandgeruch an ihnen, da konnte sie sagen, heute ist diese Schrift erfüllt. Als Daniel da aus diesen Löwengrube kam, hätte er das Gleiche sagen können. Und Johannes der Täufer, nach 400 Jahren von kirchlicher Belehrung, kein Wunder, dass die Gemeinde in solch ein Durcheinander war zu der Zeit, als er da erschien in der Wüste am Jordan, dann hätte er da an dem Ufer stehen können und sagen, heute ist diese Schrift, nämlich Jesaja 40, erfüllt. Und so möchte ich hier auch mal anhalten und euch sagen, was diesen alten Priester mir gesagt hat. Er sagte, Sohn, du hast deine Botschaft nicht zu Ende geführt. Ich sagte, schweige darüber. Er sagte, meinst du, dass die Pfingstler dieses nicht sehen? Ich sagte, nein. Er sagte, ich sehe es. Und dazu noch ein katholischer Priester. Er sagte, und warum bist du nicht weitergegangen? Ich sagte, schweige darüber. Er sagte, Glory zu Gott, ich sehe es. Und ungefähr zu der Zeit fiel der Heilige Geist auf seine Schwester, die dort in der Versammlung saß. Und sie stand auf und sprach in unbekannte Zungen und gab die Auslegung gerade von der Sache, die diese Priester und ich beredete da auf dem Podium. Die ganze Gemeinde, die ganze Stätte fing an zu schreien. Und dieses wurde hinübergeführt in diesen Konferenzen der letzte Woche von Oral Roberts. Oder die Woche noch davor. Und das war eben das Gerede von dem Konferenz. Wie diese Priester da saß und unterbricht den Satz. Also der Heilige Geist offenbarte da draußen an eine Frau, ich glaube es war seine Schwester, was da stattfand auf dem Podium und offenbarte gerade die Sache, die wir zudeckte. Ja, das ist die Stunde, wo wir drin leben. Heute ist die Schrift erfüllt. An diesem Tage sind die Abendlichter gekommen und wir verfehlen es, das zu sehen. Beachte, Johannes sagte, an diesem Tag, ich bin die Stimme, die herausruft in der Wüste, so wie der Prophet Jesaja das gesagt hat. Bereite dem Herrn den Weg. Und sie verstande ihn nicht. Sie sagte, oh, du bist Jesus oder du bist Christus. Lieber gesagt, er sagte, ich bin nicht der Christus. Er sagte, ich bin sogar nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Er sagte, er steht aber irgendwo unter euch. Denn er war ganz sicher, dass er da sein würde. Und dass er sein würde in seiner Zeit, weil Gott hatte ihm gesagt, dass er diesen Messias einführen würde. Und eines Tages kam ein junger Mann daher durch die alle hindurch und er sah wie ein Licht über ihm, also ein Zeichen. Und er rief aus, siehe das Lamm Gottes, heute ist die Schrift vor euch erfüllt. Sicher. Am Pfingsttag, ach wie stand Petrus da und zitierte die Schrift aus Joel 2, Vers 38, als sie alle lachte, diese Menschen. Sie konnte nämlich nicht in ihre eigene Sprache reden, sie plapperte irgendwas dahin und die Menschen sagten, sie habe gespaltene Zunge. Gespalten ist also geteilte Zunge. Also nicht, dass sie nichts sagte, aber es war einfach ein Plappern und sie gingen umher wie eine Gesellschaft von betrunkenen Leuten. Und sie alle sagte, ach, die Leute sind doch betrunken, schau sie doch an, wie sie sich benehmen und wie diese Frauen und Männer, sie sind nicht richtig auf Ordnung. Und das sagte diese religiöse Gruppe von dem Tag. Aber Petrus stand dann in ihrer Mitte auf und sagte, Männer und Brüder, ihr, die ihr wohnt in Jerusalem und ihr, die ihr wohnt in Judäa, lasst dieses euch bekannt sein, dass diese nicht betrunken seid, so wie ihr das annehmt, weil es ist erst die dritte Stunde des Tages, aber dies ist das, wovon gesprochen wurde durch den Propheten Joel, dass es wird geschehen in letzten Tagen, da werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Heute ist diese Schrift, wurde diese Schrift erfüllt, gewiss. Luther war genau rechtzeitig, auch Wesley war genau rechtzeitig. Pfingsten war genau rechtzeitig. Also da lief nichts außerhalb der Ordnung. Nun möchte ich euch bitten, diese Zeitalter und diese Zeit, wo wir drin leben, mal zu betrachten in Anbetracht des verheißenen Wortes für heute. Wenn schon in den vergangenen Zeiten Menschen sagen konnten, heute ist diese Schrift, also unterbricht, heute ist diese Schrift, und unterbricht wieder, dann was wohl mit der Schrift für diesen Tag? Und was ist verheißen für diesen Tag? Also, wo stehen wir? In welcher Stunde leben wir? Was tickt da die Uhr, die wissenschaftliche Uhr? Und es ist doch 3 Minuten vor Mitternacht. Ja, die Welt hat es mit Angst zu tun. Die Gemeinde liegt auf einem Bett der Verdorbenheit. Niemand weiß, wo er eigentlich steht. Also, und welche Tageszeit es ist. Also, was wohl mit der Schrift für diesen Tag? Der Zustand von der Gemeinde. Die Zustände in der Gemeinde heute. In der Welt, der Politik, unser weltliches System. Es ist alles so faul, wie es nur sein kann. Nun, ich bin kein Politiker. Ich bin ein Christ und es ist nicht meine Sache, über Politik zu reden. Aber ich möchte gerade nur sagen, es ist faul an beide Seiten. Ich habe einmal gewählt und das war für Christus. Und ich muss gewinnen. Also, der Teufel hat gegen mich gewählt und Christus hat für mich gewählt. Es hängt also davon ab, wo oder wem ich meine Stimme abgegeben habe. Ich freue mich, ich habe meine Stimme ihm abgegeben. Lass die Welt sagen, was sie sagen will. Also, ich glaube doch, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer, und er wird das beweisen, gewiss wird er das, bestimmt. Also, die Zunahme der Verbrechen, jugendliche Delikten. Schau doch unsere Nation an. Einmal die Blume der Erde. Und unsere große Demokratie wurde damals geboren bei der Unabhängigkeitserklärung. Und diese Unabhängigkeitserklärung wurde unterzeichnet und wir hatten eine Demokratie. Und unsere großen Vorväter und die Dinge, die sie getan haben. Wir hatten eine große Nation, aber jetzt verfault sie und ist hinfällig und geschüttelt und ist dahingegeben. Und nun versuchen sie, die Menschen mit Steuer zu belegen, um Geld zu bekommen, dass sie das Geld dann drüben hinsenden können, um Freundschaft mit dem Feind zu kaufen. Sie werfen es direkt in unser Gesicht zurück. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und trotzdem bewegen wir uns weiter zu dem Dritten hin. Ganz bestimmt. Die Politik ist faul, verdorben. Faul bis auf den Grund. Genau was Matthäus 24 auch sagte, dass geschehen würde. Nation würde gegen Nation sein und Königreich gegen Königreich. Alle diese Dinge würden stattfinden. Lasst uns dieses jetzt betrachten. Und gut, noch eine andere Sache. Die Zunahme in wissenschaftliche Untersuchung. Nun einmal, gerade also, mein Großvater besuchte meine Großmutter in einem Ochsenwagen. Und nun ist ein Jet oder sogar ein Raumfahrzeug. Das ist gewaltig. Und wer hat diese schon gesagt? Daniel 12, Vers 4. Da heißt es, die Erkenntnis wird zunehmen in den letzten Tagen. Und wir sehen die Stunde, worin wir leben. Und beachte dann den Zustand der Welt, den Zustand von der Wissenschaft. Und dann beachte auch wieder heute in unserem Bildungssystem. Nun versuche dieses nicht zu leugnen. Ich habe hier einen Zeitungsausschnitt, dass sie lehren Sex in unserer Gemeinde. Also in unserer Schule, die jungen Studenten, die haben Sexakten miteinander, um auszuprobieren, ob sie auch zusammenpassen in der Welt. Jawohl, mein Herr. Und was ist mit unserer Priesterschaft los? Heute habe ich ein Stückchen aus der Zeitung von Los Angeles, Kalifornien, wo eine Gruppe von geistlichen Baptisten und presbyterianischen Prediger eine Gruppe von Homosexuellen hergebracht haben und Homosexualität praktiziert haben, dazu sagend, dass sie versuchten, sie für Gott zu gewinnen. Und das ist eine von den Flüchen der Stunde, ein Sodomiter. Und das Gesetz verhaftet sie. Nun, wo sind wir dran? Unser ganzes Bildungssystem ist unter uns faul geworden. Ich habe die Homosexualität zunehmen sehen durch das ganze Land mit 20 oder 30% im letzten Jahr. Denkt da mal über nach. Männer, die leben mit Männern. Genauso, wie sie das getan haben in Sodom. Eine Zunahme von Verbrechen, von jugendlichen Delikten. In welcher Stunde leben wir? Heute ist dieses Wort der Weissagung erfüllt. Die religiöse Welt, die Gemeinde selbst, die Kirche, die herausgerufene Kirche, was wir dann herausgerufene Kirche nennen, das letzte Gemeindezeitalter, das Pfingstzeitalter, wo ist es? Es ist in Laodicea, wie die Schrift es gesagt hat. Heute haben sie die Schranke aufgemacht. Ihre Frauen sind hautgekleidet und ihre Männer sind... Es ist eine furchtbare Sache. Einige von denen sind 3 oder 4-mal verheiratet und in den Diakonenvorstand und alles Mögliche. Sie haben einfach die Schranke aufgemacht und Verdorbenheit hineingebracht. Weil sie sitzen auch mit der Welt in den gleichen Sitzungen und heute haben sie bessere Gebäude, als sie je gehabt haben. Einige haben eine Stätte oder bauen sie von ein Auditorium von 50 Millionen Dollar. 50 Millionen Dollar, das sind die Pfingstler. Es war immer so vor 25 Jahren, also dann war es an der Ecke und klopften auf den Tamburinen. Und es heißt, und wir, nun die Schrift sagt in Offenbarung 3, dass ihr reich seid. Es heißt, ich bin reich und sitze wie eine Königin. Ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass ihr elendig, miserabel, arm, nackt und blind seid. Ihr wisst das nicht. Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Amen. Amen bedeutet, es sei so. Also ich bin nicht dabei, mir selber das Amen zuzusprechen, aber ich meine einfach, ich glaube, dass die Wahrheit ist. Heute ist diese Schrift erfüllt. Die Pfingstgemeinde ist ein laodizianischer Zustand. Oh ja, sie springen noch immer und rufen und benehmen sich. Oh, und wenn die Musik schlägt, aber wenn die Musik aufhört mit Schlagen, oder diese Beatmusik, die einige von ihnen spielen und dann Christentum nennen, oder wenn das aufhört, dann ist auch alle Herrlichkeit weg. Aber wenn es ein echtes Preisen von Gott ist, dann gibt es nicht genug Pfeife und nicht genug Kraft in der Welt, um das aufzuhalten. Wenn es wirklich von Gott kommt, dann braucht man gar keine Musik, um dieses aufzupeitschen. Man braucht den Geist Gottes, dass der herabkommt, und das tut es. Und das haben sie aber schon lange vergessen, weil sie haben die Gabe des Heiligen Geistes eben falsch eingeordnet. Nämlich der Beweis ist das Sprechen in Zunge. Und ich hörte Teufel und Zauberer in Zunge reden. Der Heilige Geist aber ist das Wort Gottes in dir, das sich selbst identifiziert ausweist, indem das Wort angenommen wird. Außerhalb davon kann es keinen Heiligen Geist geben. Wenn es heißt, dass es der Heilige Geist ist und leugnet ein Wort der Bibel, kann es nicht der Heilige Geist sein. Das ist der Beweis, ob du es glaubst oder nicht. Und noch ein anderes großes Zeichen. Die Juden sind zurück in ihrem Heimatland, ihre eigene Nation. Sie haben ihr eigenes Geld und sind ein Mitglied von den Vereinten Nationen. Sie haben ihre eigene Armee. Sie haben auch alles. Und sie sind in ihrem Heimatland, wovon Jesus das auch gesagt hat, lerne von dem Gleichnis von diesem Feigenbaum. Da sind sie, direkt zurück in ihre Nation. Heute ist diese Schrift erfüllt. Die Juden sind in ihrem Heimatland. Heute ist diese Schrift erfüllt. Das laodizianische Gemeindezeitalter. Heute ist diese Schrift Matthäus 24 erfüllt. Die Welt ist in einer verdorbenen, also die ganze Sache. Nation gegen Nation. Erdbeben an mancherlei Orte. Große Wirbelwinde. Die kommen herab und schütteln die Nationen und so weiter. Große Katastrophen überall. Heute ist diese Schrift erfüllt. Nun, wir haben den Zustand von der Welt herausgefunden. Und wir sehen auch, wo die Gemeinde, der Name nach, die Organisation, die Denominationen sind. Wir sehen, wo die Nationen sind. Und wir sehen, dass heute diese Verheißungen erfüllt sind. Jetzt. Aber in diesem Tag sollte auch ein super königliches Same von Abraham kommen. Das ist genau, was er sein wird. Es sollte ein königliche Braut für den königlich verheißenen Sohn sein. So wie ich gestern Abend schon gesagt habe, er wird nicht der natürliche Same sein, er wird ein geistlicher Same sein. Also, da soll eine geistliche Braut aufgeweckt werden, die wird der königliche Same sein von dem königlichen Glauben von Abrahams königliche Söhne. Und sie soll in einer von diesen letzten Tagen auf der Bildfläche erscheinen. Und die Zeit und die Stätte ist eine Verheißung, die ihr gegeben ist in Übereinstimmung mit Malachi 4, das ist die Schrift. Und es sollte eine Botschaft aufstehen, die die Herzen von den Menschen direkt zurückschütteln wird zu den apostolischen Vätern. Also, es soll einer auf der Bildfläche erscheinen, der Kraft von Elia. Der wird aufstehen, der wird auf der Bildfläche erscheinen. Ein Mensch der Wildnis, der heraustreten wird und wird eine Botschaft haben, die direkt wieder zurück zum Wort führen wird. Und das ist die Stunde, wo wir drin leben. Nun, dann denkt nach oder betrachte Folgendes. Ich möchte euch in dieser Stunde, euch Leute hier aus Jeffersonville, die ihr 1933 dabei wart, mal eine Frage stellen. Dieses übernatürliche Licht, das da unten am Flusse fiel, an dem Tag, als ich 500 Menschen im Namen Jesu Christi taufte, ich war ungefähr ein Junge von 20 Jahren, und was bedeutete das? Was hat das so bedeutet, Jeffersonville? Was war das dort am Fuß des, von der Spring Street dort, als die Courier Journal, das ist eine Zeitung, ich denke es war der Louisville Herald, diesen Artikel veröffentlichte und es ging durch die ganze Vereinigte Presse bis in Kanada. Dr. Liville schnitt es aus der Zeitung da oben in Kanada 1933. Als ich meine 17. Person taufte unter diesem Zeugnis, und ihr kennt den Rest von dieser Geschichte, und als ich also dabei war, diese 17. Person zu taufen, da kam ein Licht herab vom Himmel und war drüber und strahlte nach unten, wie ein Stern, der vom Himmel fiel, und eine Stimme sagte, so wie Johannes der Täufer gesandt wurde, um das erste Kommen Christi vorzulaufen, so wird deine Botschaft, sein zweites Kommen in die ganze Welt vorlaufen. Und heute ist diese Schrift erfüllt. Ich danke dir, Herr. Also heute, Gott hat es verheißen. Und was geschah? Heute ist es um die ganze Welt herumgegangen. Und als Gott herabkam dort und sagte, als ich noch ein kleiner Junge war, in einem brennenden Busch oder in einem Busch dort in Flamme durch eine Feuersäule, hier oben beim Watts-Gebäude an der Utica Pike, und ich trug Wasser von dort, von der Scheune dort zu der Schnapsbrennerei, und ihr kennt ja, wie das alles war. Er sagte, rauche nie und trinke nie und verunreinige deinen Körper nie oder nicht, denn es gibt eine Arbeit für dich zu tun, wenn du älter wirst. Und ich lege jetzt Zeugnis davon ab, dass das die Wahrheit ist, was ich dort gesehen habe. Und Gott, also genauso wie es bei Moses steht, er sprach da vor der ganzen Versammlung dort unten und sagte, dies ist die Wahrheit. Heute ist diese Schrift in unserer Mitte erfüllt. Nun pass auf, was er sagte über diese Unterscheidung und wie es alles sein würde, vom Hände auflegen auf sie bis zum Wissen von den Geheimnissen des Herzens. Heute ist diese Schrift erfüllt vor eure Augen. Also diese Verheißungen, nämlich die gegeben wurden. Und beachte, alle diese Verheißungen sind bestätigt worden und erfüllt durch den Gott der Verheißung. Schau, es hängt in Washington D.C. heute Abend, dieses Bild von dem Engel des Herrn, wie Georgie Lacey das Haupt von der FBI Fingerabdrücken und Dokumenten für die Regierung von den Vereinigten Staaten hat dieses geprüft. Er kommt ist von Houston, Texas, und die Sache ist in Houston, Texas gewesen und sagte dann, dieses ist das einzige übernatürliche Wesen, was je in der ganzen Welt fotografiert worden ist. Also, und er muss es wissen. Er ist der Beste auf diesem Gebiet in der ganzen Welt. Beachte, dort hängt es als die Wahrheit. Die gleiche Feuersäule, die Israel dort tief in die Wüste führte. Und wir sehen sie heute wieder, diese gleiche Art von Gegenwart, die herkam aus Ägypten. Wer ist er? Heute ist diese Schrift erfüllt. Ihr kennt ja die Botschaft, was er da sagte. Nun schau diese Vision von Tucson an, vor 3 Jahren. Als wir dort standen auf der Straße, 5 Jahre bevor er das gesagt hatte, an dem Tag, dass die Stadt einen Pfahl vor deinem Tor einschlägt, da wende dich nach dem Westen. Meine Leute hier im Tabernakel wissen, dass diesen Pfahl zu der Zeit eingeschlagen wurde. Das ist richtig. Und an dem Tag, dass Herr Koenje und die anderen dort waren und diesen Pfahl einschlugen, sagte ich zu meiner Frau, irgendetwas ist hier dran. Sie sagte, was denn? Und ich ging hinein und schaute in mein kleines Buch und da war es. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr saß ich in meinem Zimmer, es war ungefähr 10 Uhr und der Engel des Herrn kam herab und er sagte, gehe nach Tucson und du wirst im Nordosten von Tucson sein und da werden 7 Engel herkommen wie ein Schwarm, also wie eine Traube oder eine Gruppe, und wird die Erde, ganze Erde um dich herum beben lassen. Und es hieß dann, und dort wird dir dann weiter gesagt werden. Und nun, wie viele erinnern sich hier lange schon das, bevor es geschah? Es gibt Männer, die hier direkt in diesem Gebäude heute Abend sitzen, die dabei standen, als das geschah. Und es hieß, die sieben Siegel von den verborgenen Geheimnissen von der ganzen Bibel würden geöffnet werden und Offenbarungen 10 erfüllen. Dass in der Botschaft von dem siebenten Engel diese Dinge geschehen würden. Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Heute ist diese Schrift erfüllt. Und im letzten Jahr standen wir an dem gleichen Platz, an der gleichen Stelle. Mr. Wood ist hier und ich. Und wir liefen einen Hügel hoch. Und er traute irgendwie über seine Frau, dass die krank war. Und der Heilige Geist sprach, nimm einen Felsen auf, der dort liegt, und wirf den in die Luft. Und als er dann herabkam, nach unten kam, so spricht der Herr, ein Gericht wird die Erde treffen. Sage ihm, dass er die Hand Gottes sehen wird in den nächsten paar Stunden. Ich sagte zu Herr Wood, der auch heute Abend anwesend ist, und ich denke, 8 oder 10 Männer oder 15 waren dort zu der Zeit, als das stattfand am nächsten Morgen, wo der Herr herabkam in einen Wirbelwind und die Berge um uns herum aufriss und die Gipfel aus den Bäumen herausschnitt. Und es gab dann 3 Donner oder 3 Schläge und es hieß, das Gericht geht jetzt in die Richtung von der Westküste. 2 Tage danach sank fast Alaska auf den Boden der Erde, also unter der Erde. Und seitdem, also geht es an der ganzen Küste, da stößt Gottes Gericht gegen diese geistlichen Vorhang. Es gibt nämlich einen eisernen Vorhang und es gibt einen Bambuvorhang und es gibt auch einen Vorhang der Sünde. Denn die Zivilisation geht oder reist mit der Sünde, so auch das Evangelium. Es kam vom Osten und ging dann zum Westen, genau wie die Sonne auch geht. Und nun ist es an der Westküste und kann nicht weitergehen. Wenn es noch weitergehen würde, dann würde es wieder im Osten sein. Also der Prophet sagte, es wird ein Tag kommen, also den man noch Tag noch Nacht nennen kann, also ein trüber Tag, eine ganze Menge Regen und Nebel, gerade genug, um zu wissen, wie man eine Gemeinde beitritt oder um deinen Namen in ein Buch aufzuschreiben. Aber es wird Licht werden oder sein um der Abendzeit. Heute ist diese Schrift erfüllt. Die gleiche Sonne, die aufgeht im Osten, ist die gleiche Sonne, die untergeht im Westen. Und der gleiche Sohn Gottes, der kam im Osten und sich selbst bestätigte, als Gott manifestiert im Fleische, ist der gleiche Sohn Gottes in der westlichen Halbkugel, hier, der sich selbst identifiziert ausweist unter der Gemeinde heute Abend, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer. Das Abendlicht von dem Sohn ist gekommen. Heute ist diese Schrift erfüllt vor uns. Und wo sind wir in diesem abrahamitischen Zeitalter? Wo stehen wir in dieser großen Zeit, dieser großen Stunde, wo wir drin leben? Alle Visionen sind erfüllt worden. Und was damit, dass ein kleiner Predigerfreund von uns hier, von einer Schwestergemeinde, die mit uns verbunden ist, Junior Jackson, zu uns hergerannt kam an einem Abend, und ich war da unten, und er sagte, ich hatte einen Traum, Bruder Brennan, und diesen Traum macht mir zu schaffen. Ich sah alle Brüder versammelt auf einem Hügel. Und er sagte dann, auf diesem Hügel, da lehrtest du uns aus Buchstaben, die dort geschrieben waren. Es schien, als ob einige Buchstaben zu der Zeit gemeißelt waren in den Felsen, in dem Felsen. Und als du dann zu Ende war, war das Ganze zu Ende. Und du sagtest uns, nah heranzukommen, und wir alle sammelten uns. Und dann sagtest du, dann reichtest du irgendwo hin und du bekamst, es schien also ein Brecheisen zu sein, und warf den Gipfel von dieser kleinen Pyramide offen. Und als das geschah, hieß es, dass auf diesem Granitenfelsen kein Schrift stand, also nichts drauf geschrieben war. Und du sagtest uns, hier drauf zu schauen. Und wir fingen auch alle an, danach zu sehen. Und er sagte dann, ich wandte aber mein Haupt zur Seite und ich sah, dass du nach dem Westen gingst, so schnell wie du noch konntest. Du gingst in der Richtung, wo die Sonne untergeht. Und wie viel erinnert sich noch dran? Und ich stand dort ein bisschen, bis das der Heilige Geist es offenbarte. Ich sagte, die ganze Bibel, also so viel, wie geoffenbart ist an Menschen durch Rechtfertigung, Heiligung und Taufe des Heiligen Geistes und die Taufe im Namen Jesu und alle diese Dinge sind geoffenbart worden, aber es gibt noch Geheimnisse, die verborgen sind an der Innenseite, weil die Bibel ist versiegelt mit 7 Siegeln und ich muss dorthin gehen, um das zu finden. Dann an dem Morgen, als diese 7 Engel herabkamen und die Erde erschütterten und die Felsen flogen in jede Richtung, standen 7 Engel dort und sagten, kehre zurück nach Jeffersonville, wo du auch hergekommen bist, denn die 7 Siegel von den 7 Geheimnissen werden geöffnet werden. Und hier sind wir heute. Wir verstehen den Schlangensamen. In ein paar Tagen, so Gott will, werden wir auch das Korrekte von Ehe und Ehescheidung begreifen und alle diese Dinge, die Gott geöffnet hat. Jedes Siegel, die Geheimnisse seit Gründung der Welt. Und wir haben uns erfreut an der Gegenwart von seinen Segnungen. Das ist wahr. Heute ist diese Schrift. Also, unterbricht den Satz. Life Illustrierte hat einen Artikel darüber veröffentlicht. Ein mystischer Kreis von Licht geht hoch in der Luft, über Tucson, oder steht hoch in der Luft, über Tucson und Phoenix. Also in der gleichen Weise, wie ich es euch ungefähr ein Jahr vorher gesagt habe, dass es geschehen würde. Wie es sein würde, wie ein Dreieck und wie ein Triangel. Und dieses Bild hängt jetzt hier unten in der Gemeinde. Und ihr, die euch diese Illustrierte besorgt habt, ihr besitzt es jetzt. Und da ist es, was es ganz genau war. Und sie sagten, dass es 40 Kilometer hoch war und 45 Kilometer Durchmesser. Und sie verstehen noch nicht, was eigentlich geschah. Es erschien ganz mysteriös und ging auch auf eine mysteriöse Weise wieder weg. Und Bruder Fred Softmann und Bruder Gene Norman und ich standen dort, 3 auf ein Zeugnis, genauso wie es war auf den Bergen, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie können es bezeugen. Sie standen dort und beobachteten es, als es geschah, und sie sahen es geschehen. Und da ist es. Es hängt in der Luft so hoch, dort wo keine Feuchtigkeit ist. Nichts, um ein Nebel zu formen. Also, wie konnte es dorthin kommen? Es waren die Engel Gottes, die zurückkehrten nach ihrer Botschaft. Heute ist ihre Weissagung erfüllt worden in unserer Mitte. Heute ist die Schrift erfüllt. Pass auf, 7 Siegel sind geöffnet worden. Die Wirbelwinde zu der Westküste hin. Und nun, verfehle es nicht, wie sie es damals getan haben. Und nun möchte ich eure Aufmerksamkeit ein bisschen genauer richten auf unseren Tag. Was sagt die Schrift von heute und von der Zeit, wo wir drin leben? Jesus spricht also, ich habe keine Zeit, um das alles durchzunehmen, aber ich möchte dann doch dieses Nehmen durchnehmen, bevor wir schließen. Jesus sagt in Lukas 17. Kapitel, 30. Vers, und Jesus Christus selbst das Wort, glaubt ihr das? Also Jesus Christus, das Wort selbst, Fleisch gemacht, sprach und sagte, wie das Wort sein würde in der Endzeit, was das Zeichen sein würde von dem Ende der Welt. Er sagte denen, dass die eine Nation aufstehen würde gegen die andere Nation, und er sagte, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein an dem Tage, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Und nun, als Jesus zu der Erde kam, dann kam er im Namen von 3 Söhnen, Sohn des Menschen, was ein Prophet ist, Sohn Gottes und Sohn Davids. Und er lebte hier auf Erden. Und er hat nie gesagt, dass er der Sohn Gottes war. Er sagte, ich bin der Sohn des Menschen. Jehova selbst nannte Hesekiel in den Propheten Sohn des Menschen, weil er musste kommen, um die Schrift zu erfüllen als ein Prophet. Moses sagte, der Herr, euer Gott, wird ein Prophet aufstehen lassen, wie ich bin. Das ist der Grund, dass er nicht den Sohn Gottes dann sein konnte, weil er war der Sohn des Menschen. Das Wort kam zu dem Propheten, dass er war das Wort in seine Fühlen. Der Sohn des Menschen, der Hauptprophet, nicht der Hauptprophet, aber der Gottprophet. Die Fühle der Gottheit waren ihm leibhaftig. Deshalb, er war der Sohn des Menschen. Nun, 2000 Jahre ist er uns bekannt gewesen als Sohn Gottes, Geist. Und im tausendjährigen Reich wird er der Sohn David sein auf dem Thron. Wir alle wissen das, die wir der Schrift glauben. Nun, Jesus sagt, dass gerade am Ende von diesem Zeitalter, wo wir drin leben, dass der Sohn des Menschen wieder geoffenbart werden sollte, in der gleichen Weise, wie es war in Sodom. Nun, pass auf, wie er das historisch gebracht hat. Er sagte, eigentlich belegt hat oder gebracht hat, so wie es war in den Tagen erstmal von Noah, wie sie da aßen und tranken, heirateten und verheirateten. Und dann brachte er als Vorletzter den Sohn des Menschen in Sodom, weil da hat er eben Umgang mit den Juden. Und hier in Sodom, da handelt er mit den Heiden. Und da ließen sie alle ertrinken durch Wasser als Gericht. Und hier sind die Heiden. Und er verbrennt sie alle wie an dem Tage in Sodom. Das ist richtig. Die Heidenwelt wurde dort verbrannt. Und so wird es sein, wenn der Sohn des Menschen offenbart wird. Also, es ist jetzt nicht mehr Wasser, sondern es wird Feuer sein diesmal. Und Jesus las aus dem gleichen 1. Mose 23, woraus wir gelesen haben. Als er las von Sodom. Nun, wir geben schon zu, dass der Zustand, wovon hier gesprochen wird, dieser sodomitische Zustand, also von der Welt, also es ist ein sodomitischer Zustand. Und jeder von uns wird da schon Amen drauf sagen. Wir glauben das. Gut. Und dieser geistliche Zustand von Laodicea, die natürliche Gemeinde, also auch da drauf sagen wir Amen und nehmen ihre Zeichen davon an. Und wir wissen, dass jedes Zeichen jetzt da ist. Die Gemeinde ist in Laodicea, das wissen wir auch. Wir wissen, dass die Welt in einem sodomitischen Zustand ist. Ist das richtig? Das nehmen wir an. Aber was nun wohl mit dem Zeichen von Abraham? Also der wartete auf einen verheißenen Sohn. Das war noch eins. Bedenke, sie hatte Sodom dort damals. Und sie hatten ihre Botschafter. Und Abraham hatte einen Botschafter bei ihm. Abraham wartete Tag für Tag auf eine fast unmögliche Sache, dass die geschehen sollte. Nämlich Sarah 90 und er 100 und in Übereinstimmung mit der Verheißung Gottes, also wartete er noch immer. In der Mitte von aller Kritik wartete er auf jenen Sohn. So wartet auch der wahre Gläubige darauf, dass der verheißene Sohn zurückkehrt. Nun beachte, gerade bevor der Sohn ankam oder kam, da wurde ihm ein Zeichen gegeben. Und nun sollte das Zeichen von diesem kommenden Sohn, das geoffenbart werden sollte am königlichen Geschlecht von Abraham, der wartete auf den königlichen Sohn, dasselbe sein, was gegeben wurde am Vater Abraham für den natürlichen Sohn? Ist das richtig? Jesus sagte das so hier in Lukas 17, Vers 30. Also bevor diese Zeit kommt, dass der Sohn des Menschen geoffenbart wird, wie er wurde in den Tagen von Sodom, bevor Sodom vernichtet wurde. Und nun, wir schauen aus nach jenen Zeichen. Nun, lasst uns nehmen dann was Unverständliches auf dem Band. Also der Zustand der Zeit ist wie der war in Sodom. Beachte, sie wurde alle Sodomiter, die Welt. Und ich muss da denken an einen von diesen Filmdirektors, der einen Film noch nicht so lange her rausgebracht hat, den ich mir angesehen habe, der hieß Sodom. Und wenn du je dazu kommst, den zu sehen, und du hast nichts anderes da zu tun, oder nichts anderes liegt vor, dann schau den an. Der gibt ganz bestimmt ein gutes Bild von den Vereinigten Staaten heute. Hollywood, ganz genau. Diese gleiche Art von Kleidung und alles andere, wie sie es damals getan habe. Große Zechgelagen und alles Mögliche, ein religiöser Kult von Menschen, sogenannte Religionen. Nun beachte, und Sodom hat ein Zeuge oder ein Zeugnis bekommen. Es gab dort einen Mann mit dem Namen Lot, und der war ein Neffe von Abraham. Nun, Abraham selbst ging nicht nach Sodom. Er und seine Gruppe, und er hatte eine große Gruppe bei ihm, also wenigstens genug, um ein Dutzend Könige und ihre Armee damit zu bekämpfen. Und er hatte also eine große Gruppe bei ihm. Und er saß da eines Tages unter dieser Eiche, als alles für ihn verkehrt zu laufen schien. Niemand wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben. Aber er hielt immer noch fest an der Verheißung. Nun passt ganz genau auf, bevor wir schließen. Während er dann dort saß, da kamen drei Männer her zu ihm. Zwei von ihnen gingen nach Sodom und predigten das Evangelium zu ihnen und zu denen, die da rauskamen, zu Lot. Ist das richtig? Aber einer blieb bei Abraham. Beachte, der bei Abraham blieb, war Gott selbst. Die anderen zwei Engel waren Engelbotschafter. Und nun, dort in Sodom haben sie keine Wunder getan. Sie haben sie nur mit Blindheit geschlagen und das Predigen von dem Evangelium schlägt immer sie mit Blindheit. Und nun, schau das Ende von jenem Tag an. Es gibt dort eine natürliche Gemeinde. Es gibt immer diese Dreie, so wie ich das gestern Abend auch sagte, worin Gott dargestellt wird. Da gab es die Sodomiter, die von Lot und die Abrahamiter. Und so ist die gleiche Stellung heute Abend. Die Welt ist genau so. Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Schau, wie die Lage jetzt ist. Abraham nannte diesen Mann, der zu ihm redete, Elohim. Und im Hebräisch bedeutet Elohim der Allgenugsame, der Ewige, also der Elohim, Gott selbst. Am Anfang, also in 1. Mose heißt es, am Anfang Gott, also, und wenn du das hebräische Wort hinnimmst, oder das griechische Wort lieber, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Und hier ist er. In 1. Mose ungefähr 22, hier sagte ungefähr 20, er sagte, und er nannte diesen Manns Namen Elohim. Warum hat er das getan? Also Gott eben anwesend oder dargestellt in menschlichem Fleisch und setzte sich hin bei Abraham und aß ein Brot mit Kalbsfleisch, trank Milch und aß Brot, also Gott selbst, und verschwand direkt wieder vor Abraham. Aber er gab ihm ein Zeichen. Und nun beachte, was dieses Zeichen war, das er hatte, als er mit seinem Rücken zu dem Zelt gekehrt war. Bedenke, Abraham, sein Name war Abraham ein paar Tage vorher. Und Sarah, ihr Name war vorher Sarah. Sarah, dann Sarah. Abraham, dann Abraham. Und Abraham bedeutet ein Vater vieler Völker. Nun, pass hier ganz genau auf. Und wir werden dann die Lage von der Stunde sehen, wo wir jetzt drin leben, wie Jesus uns auch gesagt hat, Ausschau zu halten nach dieser Art Zustand, nach dieser Lage. Und wir sehen der Rest davon, dass alles richtig ist. Nun, lasst uns jetzt schauen zu diesem königlichen Samen, also wie das Bild von dem sein sollte. Nun, dieser Mann sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Und Abraham sagt, sie ist im Zelt hinter dir. Nun, er hatte sie nie gesehen. Und wie wusste er nun, dass sein Name Abraham war? Und wie wusste er, dass sie Sarah hieß? Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Er sagt, sie ist im Zelt hinter dir. Und er sagte, ich, persönliches Fürwort, ich werde dich in Übereinstimmung mit der Verheißung besuchen. Deine Frau wird das Kind haben. Du hast Vertrauen in mir gestellt. Und nun werde ich es geschehen lassen. Und Sarah war im Zelt dahinter und lauschte und hörte durch das Zelt und sie sagt, sie lachte in sich und sie sagte, nur ich, eine alte Frau wie ich bin, soll ich noch Wollust haben mit meinem Herrn und er ist auch alt und 100 Jahre alt und dieses ist schon Jahre, viele Jahre nicht mehr der Fall gewesen. Und der Mensch oder der Mann saß dort und aß im menschlichen Fleisch, trank und aß wie ein normaler Mensch mit Staub an seinen Kleidern und hatte Staub an seinen Füßen und Abraham wusch das ab. Gott selbst schaute um und sagte, warum hat Sarah da gelacht im Zelt hierhinter, weil dieses gesagt wurde. Er wusste es, er konnte die Gedanken von Sarah unterscheiden im Zelt hinter ihm. Ist das richtig? Nun, wenn der königliche Same von Abraham auf Erde kommt, was für ein Zeichen zeigte er, Sohn des Menschen? Also Simon kam zu ihm eines Tages und brachte Andreas mit. Er sagte, du heißt Simon und du bist der Sohn von Jonas. Er sagte, seht, das hat eben eine Unterbrechung hier, das hat ein Gläubiger von ihm gemacht. Philippus ging hin und holte Nathanael, kam zurück und sagte, kommt und seht diesen Mann, den wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, der Sohn von Josef. Er sagt nun einen Augenblick, kann da irgendwas Gutes kommen aus diesem Fanatismus? Er sagte, komm dann und sehe. So, als Philippus dann mit Nathanael kam in der Gegenwart von Jesus, da schaute Jesus zu ihm hin und sagte, sehet ein Israelit, worin kein Falsch ist. Er sagte, Rabbi, woher kennst du mich? Er sagte, bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Baum. Er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und diese kleine Frau an der Quelle, in ihrem unmoralischen Zustand, da kam her. Ich möchte diesmal schildern, um Wasser raufzuholen. Jesus hatte seine Jünger weggesandt, um einzukaufen. Und als sie dann herkam, um das Wasser raufzuholen, da sagte er, bring mir Wasser zu trinken, Frau. Sie sagte, das ist nicht nach der Gewohnheit, das zu sagen. Wir haben hier Rassetrennung und ihr Jude habt nichts mit uns zu tun, Samariter, und wir haben nichts mit euch zu tun. Er sagte aber, Frau, wenn du wüsstest, wer hier zu dir redest, du würdest mich bitten, um etwas zu trinken. Und ich würde dir Wasser geben, wonach du nicht mehr brauchst zu gehen, um zu holen. Er fand dann heraus, wie ihre Lage war, was es war. Er sagte, geh hin und hol deinen Mann und komme her. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesprochen. Du hast 5 gehabt und mit dem, womit du jetzt lebst, ist nicht dein. Sie sagte, mein Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, dass wenn der Messias kommt, dann wird er uns diese Dinge zeigen. Jesus sagte, ich bin es. Oh, und da rannte sie in die Stadt und sagte, kommt und seht den Mann, der mir alle Dinge gesagt hat, die ich getan habe, wenn das nicht der Messias ist. Nun pass auf. Er hat dieses getan vor den Juden und den Samariter, aber niemals vor den Heiden. Die Heiden, also wir Leute, wir Heiden in jenen Tagen, die anderen Nationen, wir liefen noch umher mit dem Knüppel auf unsere Rücken und beteten Götze an. Wir schauten nach kein Messias aus. Er erscheint nur denen, die nach ihm Ausschau halten. Und wir sollten aber nach ihm Ausschau halten. Aber die, die behaupteten, nach ihm Ausschau zu halten, die Gemeinde selbst, als sie sah, was geschah, sagten sie, er ist ein Teufel, ein Wahrsager, ein Beelzebub. Und Jesus sagte, dass jene Sünde ihnen vergeben wird, weil er noch nicht gestorben war. Aber er sagte, eines Tages wird der Heilige Geist kommen. Und wenn du dann dasselbe tust, wenn du ein Wort dagegen sprichst, dann wird es dir nie vergeben werden. Das ist dieser Tag, wo jedes Wort eben zusammenhängt oder seine Bedeutung hat oder im Zusammenhang steht. Ein Wort dagegen sprechen wird dir nie vergeben werden, nicht in dieser Welt, noch in der Welt, die kommt. Das war also der königliche Same von Abraham. Und hier, jene königliche Same von Abraham, der kam durch die Bestätigung von jenem Mann, der da saß bei Abraham, und kam, um zu beweisen, dass es der gleiche Gott, der die Verheißung gab, war, und dass er heute, nun es ist wie in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen von der Sohn des Menschen, wenn er sich selbst offenbaren wird als der Sohn des Menschen. Amen. Und heute ist diese Schrift euch erfüllt. Nun schau die Lage an, wie wir heute sie sehen. Schau die Gemeinde an, wo der Sohn Gottes, unterbricht den Satz, schau diese trübe Tag an. Schau diese Verheißungen alle an. Nun, es ist ein merkwürdiges Ding, aber demgemäß sind unsere Besuche dann angesprochen, wenn die Lage so sein soll, wie es in Sodom war. Also es gab da 3, die herkamen.
drei außergewöhnliche Männer vom Himmel gesandt. Das geben wir schon zu. Drei von denen. Einer blieb bei Abraham. Sie alle fingen dort an. Aber einer blieb bei Abraham. Und der Rest von denen ging nach Sodom. Ist das richtig? Und Abraham hatte einen geänderten Namen. Von Abram in Abraham. Das war? Nun, nicht einmal in der Geschichte hat die Gemeinde der Welt je einen Evangelist gehabt mit einem Namen, der endete auf Ham. Bis auf diesem Tag. Billy Graham. Ist das richtig? Graham, 6 Buchstaben. Abraham, 7 Buchstaben. Aber Graham, 6 Buchstaben, das ist die Welt. Mensch. Seht ihr? Schau, was dorthin ging. Also heute sind es diese Botschafter vom Himmel. Und es gibt ein Mensch auf Erde, und gibt es ein Mensch auf Erde, der die Bekehrung so klar gepredigt hat wie Billy Graham? Hat es je einen Mensch gegeben, der so eine Auswirkung hat auf den Menschen wie Billy Graham? Niemals ist da ein Mensch international so gewesen. Ja, Billy Sunday und so weiter, aber das war hier in den Vereinigten Staaten. Aber Billy Graham ist weltweit bekannt. Siehst du, wo er ruft? Er ruft aus Sodom. Und er hat auch noch einen Kamerad oder einen Genosse, der mit ihm teilt, mit der Pfingstgemeinde, Roberts. Aber was nun mit dieser auserwählten Gruppe? Also, was für eine Art Zeichen sollten Sie sehen? Was sollten Sie haben? Oh, Halleluja, es wird Licht sein in der Abendzeit. Heute ist diese Schrift erfüllt. Heute ist Gottes Verheißung erfüllt. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Und er ist hier heute Abend, wie er damals war. Nun, um es zu predigen, so wie ich schon vorher sagte, wenn du irgendein etwas predigst, was ein Evangeliumswahrheit ist, dann ist Gott verpflichtet, um das zu bestätigen. Ist das die Wahrheit? Nun, wenn das so ist, dann lass den Gott, der das Wort geschrieben hat, und lass den Gott, der die Verheißung gemacht hat, und lass den Gott, der Gott ist von den Worten, hervorkommen und beweisen, dass noch immer Gott ist. So wie Elia den Berg hoch ging und beobachtete, also Elisa beobachtete das Gehen von Elia, er sagte, ich möchte ein doppeltes Teil. Und der Mantel, der war auf Elia, fiel auf Elisa. Und er ging herab und faltete jene Decke zusammen und schlug den Fluss und sagte, wo ist der Gott von Elia? Und das Gleiche, was für Elia geschah, geschah für Elisa. Und dieses gleiche Evangelium, die gleiche Kraft, der gleiche Sohn des Menschen, der gestern war, ist heute und wird für immer sein. Hebräer 13, Vers 8. Glaubt ihr das? Nun, ich möchte euch was fragen. Ich kann nicht er sein, aber er ist hier. Wir sind nur Träger. Einige von euch Leute da draußen, die ihr krank seid und beladen, und ihr wisst, dass ich euch nicht kenne, also lasst Gott jetzt, also wenn ich mich selber genug demütigen kann, also ihr betet und bittet Gott. Also ich rate nicht, ich stelle keine Vermutungen auf. Und es gibt auch keine Gebetskarte hier im Gebäude. Ist nicht so? Nein, ist nicht so. Wir geben nie irgendeine Gebetskarte aus. Wir werden jetzt aber eine Gebetsstunde abhalten oder Heilung für die Kranken jetzt in der Gemeinde. Und ihr betet und ihr wisst, dass ich euch vollständig fremd bin, dir vollständig fremd bin. Und ihr kennt mich ja, Jeffersonville. Aber ich möchte nicht, dass Menschen aus Jeffersonville das tun. Ich möchte, dass Menschen das tun von weit weg, von irgendwo. Und dann wollen wir sehen, ob Gott noch immer offenbart. Sehen, ob er noch derselbe ist, gestern, heute und für immer. Tue, wie diese kleine Frau tat. Er kam an ihr vorüber und sie sagte, ich glaube diesen Mann. Und sie war blutflüssig. Und sie sagte, wenn ich doch nur den Saum seines Kleides anrühren könnte, ich würde glauben, dass er mich gesund macht. Ist das richtig? Um ihr Glauben, also an jenem Tag, wurde die Schrift erfüllt. Er verband die zerbrochenes Herzensware. Ich heile die Kranken und die Lahmen. Und als sie sein Kleid anrührte und wegging und sich hinsetzte, wandte sich um und sagte, wer hat mich angerührt? Ja, wie konnte er das nun je wissen, diesem großen Gedränge von Leuten, wahrscheinlich
30-mal so viel wie hier heute Abend sind, also Tausende. Wie wusste er das? Er sagte, wer hat mich angerührt? Nun, er hat das nicht bloß gesagt, um was zu sagen, er sagte das, weil das eben die Wahrheit war. Und er sagte, wer hat mich angerührt? Und dann direkt schaute er um und sah diese kleine Frau, wo sie saß oder stand oder in welcher Stellung sie war, und sagte ihr, dass ihr Blutfluss vorbei war. Und das war Jesus gestern, aber das ist er heute. Glaubt ihr das? Nun, ich kenne dich nicht, Gott aber. Aber ihr habt Schmerzen oder du hast Schmerzen an deiner Seite, die dir zu schaffen machen. Ist das richtig? Du sitzt dort und betest deswegen. Bin ich dir fremd? Wir sind einander fremd? Dann steh auf, wenn es so ist. Kenne dich nicht. Und dieser Mann hier direkt an der Ecke, dieser junge Mann, du hast einen kranken Kehle. Das ist richtig. Und du betest deswegen. Und um irgendeine Ursache bist du ganz und gar nervös. Ach, du musst die Versammlung verlassen, weil du ein Prediger bist. Du hast noch andere Verpflichtungen, wo du versorgen musst. Das ist richtig. Glaubst du, dass Gott weiß, wer du bist? Referent Mr. Smith. Also du kannst jetzt gehen und geheilt sein. Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Und nun gehe zu deiner Versammlung. Deine Kehle wird dir nicht mehr zu schaffen machen. Also wen hat er angerührt? Der Mann, der dahinter sitzt, der leidet auch. Und er hat einen Tumor an seiner linken Lunge. Er ist nicht von hier. Du bist Grubenarbeiter gewesen, das ist richtig. Und ich bin ein vollständiger Fremdling für dich. Wenn das richtig ist, dann winke mit deiner Hand. Also dieser Tumor ist in deiner linken Lunge. Und jetzt ist alles bereitet worden, dass du gleich operiert werden kannst. Ist das richtig? Du bist nicht von hier, du bist von außerhalb der Stadt. Du bist von Virginia, das ist richtig. Du glaubst, dass Gott weiß, wer du bist, Mr. Mitchell. Das ist richtig, geh nach Hause und sei gesund. Jesus Christus macht dich gesund. Frage nur den Mann, ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen. Er saß dort und betete. Heute ist diese Schrift. Und hier ist eine Dame, der direkt hier hinter mir sitzt, genauso wie Sarah im Zelte war. Und sie betet für ihre Tochter. Steh nur auf. Die Tochter ist nicht hier, die ist anderswo. Die Tochter hast, also du bist die gleiche wie die Frau, die zu Jesus kam, die ein Mädchen hat, das heftig vom Teufel geplagt wurde. Die Frau, also dieses Mädchen, ist von Dämonen besessen. Es ist nicht hier. Also du bist von North Carolina. Glaubst du das, dass das die Wahrheit ist? Ist das nicht so? Frau Ordes, gehe nur nach Hause und wenn du glaubst von ganzem Herzen, wirst du deine Tochter genauso finden, wie Jesus Christus in den vergangenen Tagen sagte, dass sie sie finden würde. Heute ist diese Schrift erfüllt, dieses Zeichen von Sodom, das Zeichen von dem Supersamen, das Zeichen von der natürlichen Gemeinde. Heute ist diese Schrift erfüllt in eurer Mitte. Glaubt ihr das? Wollt ihr ihn direkt jetzt annehmen als eure Heiland und Arzt? Steht auf, und jeder von euch, und sagt, ich nehme meine Heilung an, ich nehme ihn an als mein Heiland, ich nehme ihn an als mein König. Und jeder steht. Heute, hör gut zu, Freunde, er las die Schrift, gab die Bibel zurück an den Priester. Und es heißt, dass alle Augen von den Menschen waren auf ihn gerichtet. Und er schaute sie an und sagte, heute ist diese Schrift erfüllt. Ich habe die Schrift gelesen mit ein Dutzend oder mehr Beweisen, dass wir leben in den letzten Tagen. Und, oder im letzten Tag. Die Generation, die Jesus zurückkehren sehen wird zu der Erde. Und ich sage euch heute Abend wieder, heute ist diese Schrift vor eure Augen erfüllt. Und ihr in Tucson, ihr in Kalifornien und in New York, alle, die an diesem Telefonverbindung verbunden sein, heute ist diese Schrift erfüllt vor eure Augen. Lasst uns froh und glücklich sein, denn die Hochzeit des Lammes steht bevor. Und sie, ihr Braut, hat sich selbst bereit gemacht. Lasst uns unsere Hände heben und ihm die Ehre geben. Ihr alle Leute, Gott segne euch.